Aber Spülmaschine, finde ich, ist die wichtigste Erfindung der Menschheit überhaupt.
Aha. Das ist schön, dass man mit Ihnen über sowas reden kann.
Naja, klar, weil ich bin ja in so einer Großfamilie groß geworden, mit 7 Kindern sind wir und die Mädels waren 5, wir waren 2 und es wurde einfach unentwegt abgewaschen. Mhm. Und wir Jungs haben uns immer vor dem Abwaschen gedrückt. Und deshalb war dann die Erfindung der Geschirrspülmaschine einfach ein Wendepunkt in meinem Leben.
Sina Peschkitz.
Seit einer Ewigkeit spielt er den Chefarzt oder inzwischen ehemaligen ärztlichen Direktor der Sachsenklinik in der Serie In aller Freundschaft. Thomas Rühmann alias Dr. Roland Heilmann. Und wenn er dann mal den Arztkittel ablegt, dann ist er Intendant seines eigenen Theaters und Leadsänger der Thomas Rühmann Band. Also so war es jedenfalls, als ich ihn Anfang 2016 in Leipzig traf. Direkt bei den Dreharbeiten. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Also wir sitzen hier mitten im Dreh bei der Sachsenklinik. Wir sitzen gerade bei Dr. Heilmann in der Wohnung auf dem Sofa.
Genau, das Wohnzimmer von Familie Heilmann ist praktisch eine Heilmann-Home-Story.
Sozusagen.
Die Sie jetzt beginnen zu entwerfen.
Genau, und ich bin erstmal ein bisschen sprachlos gewesen, wie viel Pappmaché hier wirklich im Spiel ist. Ne?
Ja, aber die Möbel sind echt. Und die Küchengeräte da drüben auch.
Aber ich habe gesehen, Sie haben
Herd
kein Besteck.
Funktioniert auch, Herd funktioniert, Kühlschrank funktioniert auch.
Ja?
Ja.
Aber Sie haben kein Besteck im Kasten.
Wir haben so ein ganz teures Besteck, das wird praktisch nur geholt, wenn gedreht wird. Einfach,
ach so.
Weil sonst wird es geklaut.
Ist das so?
Ja, das ist, wir haben so ein Edelplatin, hat Familie.
Weil er ist ja Chefarzt.
Das war jetzt
ne?
ein Spaß.
Nein. Ne? Gut. Okay. Aber würde mich nicht wundern, es kommt in den besten Familien vor.
Nein, aber ich bin mal in Dresden unterwegs gewesen und bin in so einen Meißner Porzellanladen rein und da ist die Verkäuferin ist mir entgegengeflogen und sagte, wir sind so froh, dass Sie in der Heilmannschen Küche und im Wohnzimmer unser Geschirr haben. Und da hatten wir damals tatsächlich Meißner Geschirr. Das gibt es jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich hat es sich irgendwer genommen.
Ach so, das ist weg. Das Meißner Porzellan.
Also es ist nicht mehr... Vielleicht liegt es hinten in der Requisite noch.
Verträgt auch nicht die Spülmaschine übrigens, aber anderes Thema.
Aber Spülmaschine, finde ich, ist die wichtigste Erfindung der Menschheit überhaupt.
Aha, das ist schön, dass man mit Ihnen über sowas reden kann.
Naja klar, weil ich bin ja in so einer Großfamilie groß geworden, mit 7 Kindern sind wir und die Mädels waren 5, wir waren 2 und es wurde einfach unentwegt abgewaschen. Mhm. Und wir Jungs haben uns immer vor dem Abwaschen gedrückt. Und deshalb war dann die Erfindung der Geschirrspülmaschine einfach ein Wendepunkt in meinem Leben.
Wollte ich gerade sagen, wir gehören ja noch zu dieser Generation, die das ja bewusst miterlebt haben. Das war ja nicht selbstverständlich. Wir wissen auch noch, wie es ohne war.
Und ich glaube, die kamen ja auch wirklich, als wir Westen wurden, da kamen die Geschirrspülmaschinen. Und es heißt auch, dass nach der Wende sollen praktisch die Noteinsätze der Ärzte und die Notfallstationen und sollen überfüllt gewesen sein. Mit Männern, die sich praktisch mit den elektrischen Handsägen, die ja auf einmal ins Land kamen, schwer verletzt haben. Das ebbte dann ab, nachdem wir gelernt hatten, mit diesen Sachen umzugehen. Nein, wir sind von Geschirrspülmaschine zur Handsäge, also zur elektrischen Säge, die mit dem Westen ja auch durch die Heimwerkermärkte in unser Leben kam.
Das war mir nicht so wichtig damals, die Säge.
Klapper ich ein bisschen zu viel oder geht's?
Nee. Also es ist schön, Sie sind der erste Mann, mit dem ich mich über sowas unterhalten kann. Ach. Und wir sind jetzt auf die Spülmaschine gekommen, weil wir mitten in der Kulisse sitzen von der Sachsenklinik.
Genau.
Da vorne
also,
ist die Küche und die Spülmaschine funktioniert.
Sie funktioniert, es ist inzwischen wahrscheinlich auch schon die dritte.
Nach 18 Jahren, ich bitte Sie.
Naja klar, und das soll ja heutzutage alles nur höchstens 2 Jahre funktionieren und dann soll man sich was Neues kaufen.
Ich möchte mal ein bisschen neugierig sein. Sie haben gerade Drehpause, was haben Sie heute abgedreht?
Heute haben wir eine Konferenz abgedreht und ich hatte vergessen, mich auf die Szene vorzubereiten. Die war ist mir irgendwie durchgerutscht. Und ich habe heute früh, also beim Frühstück, dann mir die Szene natürlich rausgesucht und habe erleichtert festgestellt, es war eine Konferenz und ich hatte Angst, dass ich als Klinikleiter eine lange Rede halten muss. Aber die Rede hatte der Brenner, der praktisch zum ersten Mal... Darf nichts verraten.
Okay, das ja sowieso. Aber
die schlimmen Wörter hatten die anderen Schauspieler.
Und was passiert eigentlich mit Ihnen? Was macht der Regisseur mit Ihnen, wenn Sie unvorbereitet kommen und mal Ihre Rolle oder den Text nicht kennen?
Das passiert nicht.
Ach so.
Nein.
Gut.
Nein, ich kann ihn ja dann. Ich fahre ja auch eine halbe Stunde rein mit dem Auto und da kann ich auch wunderbar Text lernen.
In einer halben Stunde.
Ja.
Ja klar, ich meine, das macht die Erfahrung dann.
Genau. Klinikleiter.
Klinikchef.
Klinikchef.
Was ist der Unterschied zwischen Chefarzt und Klinikchef?
Na, Chefarzt ist für eine Abteilung zuständig und Klinikchef ist einfach von der ganzen Sachsenklinik.
Ja,
ist er der Chef?
Ja, Sie haben ja recht. Ja. Ärztlicher Direktor. Ja, so heißt es oft, gell? Ärztlicher Direktor.
Aber es bedeutet mir nichts.
Raus aus der Rolle und mal rein in Ihre Vergangenheit. Als ich gelesen habe, wo Sie herkommen, welchen Hintergrund Sie haben, da habe ich
dann
so gedacht, das
lachte
passt.
Das Herz vom Radio SAW.
Nein, da habe ich so gedacht, super. Gibt es einen schönen Spruch, das trifft so schön auf Sie zu, und zwar Lehrerskinder und Pfarrersvieh gedeihen selten oder nie. Und Sie sind die berühmte Ausnahme.
Aha, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass Lehrer und Pfarrer viele Kinder auf die Welt bringen. Und das passte praktisch ja auch zu unserem Vater, der eben Lehrer war.
Ja, und der hieß Heinz Rühmann.
Nee, er hieß nicht Heinz Rühmann, er hieß Heinrich Rühmann. Er heißt, er lebt noch.
Ach so.
Er ist jetzt 88 Jahre, lebt und heißt Heinrich. Aber er wurde natürlich in der Kindheit Heinz genannt. Die Kindheit war die, als Heinz Rühmann in die Kinos kam. Und er hatte jeweils nach dem aktuellen Film, der gerade in die Kinos kam, kriegte er seine Spitznamen weg. Also er hieß auch mal Quacks.
Also, ja. Also Sie mussten sich im Leben auch für Ihren Vater schon oft erklären, oder?
Ja, musste ich. Die mit skurrilste Situation war, da fuhren wir mit in aller Freundschaft nach London mit einem Dreimaster, mit einem Segelschiff und drehten Szenen auf diesem Schiff. Und ich durfte privat das Schiff lenken. Das war 100 Meter lang und ich stand an diesem Steuerrad und habe es durch den Sturm gelenkt. War natürlich ein Matrose, ein sowjetischer, russischer Matrose neben mir. Und dann näherte sich von hinten ein älterer Mann und sagte in dieser Situation auf dem Ozean, auf dem Ärmelkanal, sagte er zu mir: Herr Rühmann, ich sehe so gerne Filme mit Ihrem Vater.
Ja, das ist doch besser, man sagt manchmal einfach gar nichts, oder?
Nee, und ich konnte auch nicht sagen, ich habe, glaube ich, nur gesagt, schön, weil ich musste mich ja konzentrieren.
Herr Rühmann, was glauben Sie, wo wären Sie heute, wenn Sie wirklich Journalist geworden wären? Spiegel, Bunte oder Ärzteblatt?
Das ist eine super Frage. Die hat mir noch keiner gestellt. Das spricht erstmal für Sie. Weder Spiegel noch Bunte noch Ärzteblatt.
Sondern?
Betriebszeitung.
Sind Sie so ein Gewerkschaftler?
Ja, genau. Aha. Ich bin eigentlich begeisterter Gewerkschaftler gewesen, vor allem zu DDR-Zeiten. Ja, also ich wurde in der Wendezeit Gewerkschaftsfunktionär, kurzzeitig.
Mhm. Und haben Sie das Studium zu Ende gemacht?
Ja, also ich habe Journalistik studiert komplett und dann im Herbst ging ich an die Schauspielschule nach Berlin und begann dann dort weiter zu studieren. Und da ich aber ganz viel schon hatte an den Fächern, als im Hochschulstudium, 2 Jahre Fachschulstudium, musste ich fast nichts mitmachen, außer Bewegung und natürlich die Schauspielsachen,
das heißt,
und Fechten.
Die Journalisten und sowas haben dasselbe gelernt wie die Schauspieler.
Ja, praktisch. Naja, das war ja das theoretische Fundament, war natürlich der Marxismus-Leninismus. Mhm. Und der wurde auch an der Schauspielschule gelehrt. Mhm. Ja. Den musste ich nicht mitmachen.
Den mussten wir alle machen.
Den haben wir alle gemacht.
Genau.
Ich bin auch mal durchgefallen. Politische Ökonomie.
Das ehrt Sie eigentlich.
Politische Ökonomie des Kapitalismus. Ja. Und ich sollte die historische Mission der Arbeiterklasse begründen und konnte es nicht.
Aber gut, in ML. Es ist fast eine Ehre, mal durchgefallen zu sein.
Heute, aus dem Abstand heute.
Damals war es natürlich eine Katastrophe.
Aus der Sicht der Sieger, ist es natürlich fast eine widerständige Leistung gewesen. Ne?
Wer war eigentlich schuld daran, dass Sie so eine scharfe Kurve gemacht haben und dann vom Journalismus zur Schauspielerei gewechselt haben?
Der Zufall. Ich glaube, die meisten Weichen im Leben werden durch Zufälle gestellt. Mhm. Und das war ein Freund, der sagte, komm mal mit zu diesem Studententheater hier an der Karl-Marx-Universität. Wir gucken uns das mal an. Und dann sagten dann die gleich, kannst du nicht mal mitspielen? Wir brauchen Guerillero. Das war Guevara oder Der Sonnenstaat, ganz tolles Stück von Volker Braun. Sehr politisch, sehr brisant. Und dann habe ich angefangen, den Guerillero zu spielen im Kreise von Che Guevara. Und dann
Das
war die Rolle des Lebens, weil damit begann alles. Und dann wurden die Rollen größer, größer, größer. Und irgendwann dachte ich, okay, dann versuchst du es mal an der Schule, habe ich gedacht.
Und Sie haben es nie bereut?
Nee, bereut nicht. Aber in den unglücklichen Stunden als Schauspieler.
Die gibt es ja auch.
Die gibt es auch, und die gibt es massenhaft auch. Und da habe ich es vielleicht nicht bereut, aber da überprüft man das für sich nochmal, ob man jetzt weiter kämpft oder nicht weiter kämpft, ob man aufgibt. Und ich habe einfach durchgehalten.
Wann gab es diese Stunden?
Ach, die gab es. Immer von Zeit zu Zeit. Mhm. Also eine der schwierigsten Stunden war der Übergang vom Gorki-Theater an die Freischaffenheit. Also da diese Entscheidung, sich nicht zu verstecken, sondern zu sagen, ich gehe jetzt in die Besetzungsbüros des Fernsehens und stelle mich vor. Mhm. Das war hart.
Und dann kam das große Glück.
Dann kam, nachdem ich schon wieder dachte, das wird nichts, Dann kam auf einmal das Angebot in aller Freundschaft. Und das besteht jetzt seit 17 Jahren. Das ist schon Wahnsinn.
Und darüber reden wir gleich nochmal. Roland Heilmann aus der Sachsenklinik. Das kann eigentlich, wenn ich jetzt den Überblick nicht verloren habe, nur noch die Mutter Beimer toppen aus der Lindenstraße.
Na, die hat es schon getoppt natürlich.
Genau.
Die sind natürlich länger
genau,
auf dem
genau.
Sender.
Ja.
Und wenn ich jetzt praktisch so lange auf dem Sender bin wie Sie, dann bin ich ja...
Wie alt sind Sie denn da?
Naja, das wage ich mir gar nicht vorzustellen. Also
die machen das,
wechseln
glaube ich,
wir
seit,
das Thema.
Seit 31 Jahren. Aber können Sie sich vorstellen, so lange durchzuhalten?
Das weiß ich nicht. Diese Frage kann ich nicht beantworten.
Was reizt Sie denn eigentlich nach 18 Jahren noch an dieser Rolle? Weil Sie haben ja auch schon einiges durch.
Ich habe einiges durch und es gibt auch manchmal Staffeln, wo ich dann denke, oh, da war ja nicht viel. Sowas gibt es einfach auch und das weiß ich inzwischen auch. Aber bis jetzt haben Sie sich immer... was Gutes einfallen lassen. Und es gab jetzt eine sehr interessante Phase, die der Zuschauer nicht gemocht hat. Und zwar wurde die Sachsenklinik privatisiert. Und wahrscheinlich haben wir den Leuten ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Also einfach, wir haben die bisschen brutale Wirklichkeit in die Klinik einziehen lassen. Das hat uns Schauspielern unheimlich gut gefallen. Also wir hatten auf
das
einmal...
Das war doch der Lover von der Frau Dr. Globisch.
Ja, genau. Also genau. Auf einmal wurde alles durcheinander. Sie sehen es unter dem Aspekt.
Ja.
Ich sehe es natürlich unter einem ganz anderen Aspekt, aber Sie haben recht. So, und auf einmal wehte der kalte Hauch der Wirklichkeit in die Klinik. Und die Leute haben es nicht gemocht.
Das glaube ich.
So, das war dann für uns Schauspieler hart. Ich hatte auch eine Liebesszene mit einer Kollegin zu spielen. Also
die habe ich verpasst.
Ganz geflirtete, also eine wunderbaren Flirt.
Wer war das nochmal? Das habe ich verpasst.
Einen wunderbaren Flirt. Und dann wurde entschieden, Heilmann bleibt treu.
Ach, das ist gar nicht gesendet worden.
Nein, das ist schon gesendet worden.
So.
Aber fortan wurde der Flirt abgeschafft.
Und mit wem war denn das nochmal?
Das erzähle ich nicht. Das ist ein Geheimnis.
Das ist ein Geheimnis.
War die Kollegin Anja Nejari, eine wunderbare Schauspielerin, aber die auch eine Farbe, die wird auch nicht gemocht von den Zuschauern, weil sie, die wirkt zu kalt.
Ach so.
Und dann vertraut sich ein Patient praktisch ihr schmerzensvoll und distanzlos sein Problem an und sie schaut dabei kurz auf die Uhr, weil mögen unsere Zuschauer nicht so. So, ich finde das sehr gut, ja.
Ich hätte noch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, die ich mir alleine nicht beantworten kann, aber vielleicht können Sie mir helfen. Warum hat es in aller Freundschaft geschafft, also 17, fast 18 Jahre und die Schwarzwaldklinik nicht, da waren es nur 4?
Das ist auch eine...
Das fiel mir so ein, weil ich habe die gerne geguckt. Aber
es ist eine andere Zeit. Es ist eine andere Zeit.
Gab's oder war der Dr. Brinkmann schon so alt?
Gab es denn damals schon so langlaufende Serien? Gab es das schon? Gab es da schon die Weekly? Die Weekly gab es noch nicht.
Nee.
Die Weekly kam mit Dallas.
Ach doch, das kamen die Amerikaner.
Die Amerikaner. Ja, so. Aber die Schwarzwaldklinik war auch nie so konzipiert, dass die kam doch auch nicht jede Woche.
Doch, die kamen staffelweise jede Woche.
Staffelweise.
Ja, Samstagabend um 19:30. Können Sie nicht mehr erinnern? Haben Sie das nicht geguckt?
Nee, ich habe es wirklich nie geguckt.
Ach so.
Ich war da einfach viel jünger. Also da guckte man andere Sachen.
Wie alt waren Sie denn da?
Also da war ich doch Mitte 30, oder?
Ach so.
Anfang 30.
Stimmt, und ich war noch zu jung, um eigenmächtig abends loszuziehen. Deswegen habe ich am Samstagabend gerne mal sowas geguckt. Da haben Sie recht.
Samstagabend.
Ach, Heilmann, reden wir nicht über das Alter.
Ich war einfach weg. Doch, wir können auch über das Alter sprechen. Ich finde das sehr interessant. Und ich habe auch gerade im Theater am Rand zum Beispiel einen ganz wunderbaren Abend. Ende Gelände heißt der.
Auch ein schönes Thema. So. Theater am Rand, ein Lieblingsprojekt von Ihnen. Und darum geht es dann später noch. Das wollte ich schon sagen, Herr Dr. Heilmann, aber in diesem Zusammenhang darf ich es vielleicht mal sagen. Also Thomas Rühmann heute in Radio SAW Leute am Sonntag. Er ist der Dr. Heilmann aus der Sachsenklinik. In aller Freundschaft heißt die Serie. Wie fühlt es sich an, Publikumsliebling zu sein? Was hat das für Sie so für Konsequenzen?
Naja, es hat die Konsequenz, dass ich nicht mehr unbeobachtet durch die Städte dieser Welt gehen kann, weil ja auch in Barcelona die Deutschen sind. Sie sind ja überall die Deutschen. Deshalb ist es einfach, man fühlt sich beobachtet. Und selbst manchmal, wenn man sich nicht beobachtet fühlt, ist man's. Also, ja.
Sonnenbrille das hat zum sich, Beispiel, hilft
nützt,
das nicht?
Nützt nichts. Habe ich auch mal probiert, nützt nichts. So, und ich habe einfach entschieden,
Ist wie es ist.
Und wenn es einem einigermaßen gut geht und so, wenn man gerne durch eine Stadt läuft, weil das Innen gut ist und hell ist und Licht ist, dann macht einem das auch
also
nichts
Selfies
aus.
Also Selfies beim Bäcker sind keine Seltenheit oder so?
Selfies passieren, aber nicht so häufig wie bei anderen. Und wahrscheinlich strahle ich nicht aus, dass man mit mir ein Selfie machen kann.
Echt?
Ich bin dann manchmal ein bisschen streng. So.
Wobei ja alle denken, sie sind Dr. Heilmann und er ist überhaupt nicht streng, zumindest nicht so vordergründig.
Ich finde es immer
beachtlich, wie Schauspieler das so trennen können. Ja? Hm. Also, weil ich denke, sie geben schon auch ein Stück von sich daher. Der Dr. Heilmann ist auch ein Stück Römern.
Ja, der hat so ein bisschen was von meinem anhaltischen Naturell.
Ja.
Der sagt dramatische Dinge relativ trocken.
Als Schauspieler darf man doch eigentlich keinen, oder als Schauspieler, der einen Arzt spielt und das so lange und auch so, so nah dran, darf man doch eigentlich kein Hypochonder sein. All diese ganzen furchtbaren Diagnosen, die sie da spielen und inszenieren müssen, da muss ich ja manchmal als Zuschauer schon wegschalten, weil ich mir sage, das ist mir jetzt zu ernst, das will ich nicht sehen.
Ich habe mit einem Kollegen zusammen, also wir waren drei Schauspielerkollegen, der eine war ganz jung und der andere erzählte mir, dass er in der Volksbühne, als er gerade auf der Leiter war, oben einen Herzinfarkt kriegte. Und wir haben es natürlich ausgeschüttet vor Lachen und er hat das dann auch so ein bisschen beschrieben, wie das für ihn war. Und der andere, der junge Kollege, ging nach nebenan und dann sahen wir ihn, das können jetzt die Radiohörer nicht sehen, aber der presste sich praktisch seine Hand aufs Herz und hatte ganz dolle Herzschmerzen.
Ach so.
Also der hat sich offenbar von diesen Erzählungen so beeindrucken lassen, dass er selber ein Herzkasper gekriegt hat, psychosomatisch, wie es so heißt. Ja. So bei In aller Freundschaft ist das alles nicht so. Finden Sie?
Doch, wenn ich das Wort Tumor oder Karzinom oder so höre, dann denke ich mir auch, willst du das jetzt haben?
Na cool, aber es darf ja nur einer im Jahr sterben.
Ach so,
Alle anderen kommen durch.
Also
wenn jetzt der Zuschauer zum Beispiel schon einen Fall miterlebt hat, wo jemand gestorben ist, und das ist meinetwegen 2014 gewesen, dann weiß er also praktisch, dass im Jahr 2014 kein weiterer sterben wird.
Mhm.
Also da muss er sich nicht so aufregen.
Haben Sie eigentlich beim Drehbuch so eine Art Mitspracherecht, dass man sagt, wir fragen mal den Römern, ob der sich das so vorstellen kann, ob der das gut findet oder ob er vielleicht doch lieber was anderes machen würde? Also zum Beispiel warte ich die ganze Zeit drauf, dass Sie sich mal in Dr. Globisch verlieben.
Das verschlägt mir jetzt die Sprache. Ich überlege, ob es schon mal den Ansatz dazu gab. Nee, überhaupt noch gar nicht.
Ja eben, das ist doch ein weites Feld.
Ja, aber wenn ich so einen entscheidenden Vorschlag machen würde, der würde abgebügelt werden, weil sie wollen, dass Rolli treu bleibt und natürlich bei seiner Familie bleibt und die Familie nicht sprengt. Da ist praktisch
diese Konstante.
Diese Konstante. Eigentlich verstehe ich es auch, dass es so sein muss. Mhm. Ja.
Jetzt hatten wir es gerade von diesen ganzen Diagnosen und Drehbüchern. Und wie ist es denn gerade für Sie, ich möchte dieses Thema trotzdem gerne ansprechen, wenn das Drehbuch plötzlich zur Wirklichkeit wird und Ihre Kollegin jetzt wirklich an Krebs erkrankt ist? Und wie gehen Sie damit um?
Na gut, das mache ich bitte ganz knapp, weil ich finde, ich kann das akzeptieren, wie Frau Fitz das so handhabt.
Mhm.
Und da gehört ein Besuch dazu bei ihr zu Hause und dann spricht man darüber, dann geht man zusammen was essen und dann ist man einen Tag zusammen und dann ist das praktisch erledigt.
Mhm.
So, und das heißt, ich würde es praktisch anders handhaben, wenn es mich betrifft, aber wenn sie das so macht, das kann ich voll akzeptieren. Und sie sagt, sie will, dass die Leute keine Angst vorm Sterben haben müssen. So, sie will praktisch einen modernen Weg gehen. So, und da ziehe ich vor ihr absolut den Hut. Und wir arbeiten jetzt wieder miteinander und es ist wunderbar. Und sie wirkt gesund und lebendig und geht damit ganz toll um.
Leute, am Sonntag heute mit dem Schauspieler Thomas Rühmann aus der Sachsenklinik. In aller Freundschaft heißt die Serie. Sie spielen dort einen Chefarzt, den Dr. Heilmann. Ich glaube, dass Sie sich nach 17, fast 18 Jahren in aller Freundschaft doch, ob Sie wollen oder
nein,
nicht, so
nein,
ein gefährliches nein. Halbwissen angeeignet
nein,
hab haben.
Ich nicht.
Wollen wir es trotzdem mal probieren? Ich habe es wirklich sehr populärwissenschaftlich.
Jetzt kommen Quizfragen.
Ja,
ich gehe nicht zu Quizshows.
Das macht nichts. Ein Medizin-Quiz mit Ihnen machen. Und zwar.
Weiß ich nicht.
Mal sehen, was hängen geblieben ist. Folgender Fall: Ein Mensch ist bewusstlos und atmet nicht. Was tun Sie als erstes? A. Den Puls messen. B. Notruf absetzen und mit der Herzdruckmassage beginnen. Oder C. Notruf absetzen und dann Mund-zu-Mund-Beatmung machen.
C.
Nee, B.
Was war B?
Notruf absetzen, dann mit der Herzdruckmassage beginnen. Herr Rühmann, das finde ich sehr sympathisch. Ich habe noch eine. Was ist zerebrale Insuffizienz?
Das weiß ich, aber ich weiß es nicht. Und das hängt damit zusammen, dass man das eben nur zweimal im Jahr sagt.
Ja,
und dann lässt man sich's erklären und dann vergisst man es aber auch wieder. Und es ist auch richtig, dass man es vergisst, weil wir spielen das doch.
Ja,
also
ist richtig.
Das ist irgendwie, die Leute denken immer, na, aber sie könnten doch. Ich weiß, dass es den Fall gibt, dass in Hamburg um die Alster spaziert wurde und dort wurden Sprechstunden gegeben im Spaziergang.
Wer?
Das sage ich nicht. So, und
das heißt, ich soll Ihnen das jetzt ersparen,
den Rest. Das ist natürlich irre. Ich meine, das ist doch irre.
Ja, natürlich ist es irre.
Überlegen Sie mal, wie lange Mediziner studieren müssen. Und dann müssen Sie noch Ihre Facharztabteilung machen. Dann haben Sie noch Weiterbildung. So. Also, und jetzt stelle ich mich hier hin und sage, ich habe nicht mal ein Zehntel Wissen.
Was ist zerebrale Insuffizienz?
Das weiß ich doch nicht, habe ich Ihnen doch eben schon gesagt.
Ich will Ihnen doch die Vorgabe.
Ach so, was ist?
Passen Sie auf. Ja? Ist es A, wenn das Hirn versagt, B, wenn der Gleichgewichtssinn nicht funktioniert oder C, ist es ein Magengeschwür?
Nee, es ist eins.
Na genau.
Das habe ich geraten.
Aber ist richtig.
Nee, aber zerebral ist praktisch das, da habe ich die Assoziation gehabt, das ist irgendwas mit dem Kopf.
Ja, genau. Na? Ja, das ist doch hängen geblieben. So. Super. Ja. Und dann habe ich noch eine, die fand ich auch, da dachte ich, das fragst du ihn. Mhm. Der Gluteus Maximus ist A, der große Oberarmmuskel, B, der große Oberschenkelmuskel oder C, der große Gesäßmuskel. Gluteus Maximus. Was könnte das sein?
Ich würde sagen, das ist einfach der große Gesäßmuskel.
Ja.
Das ist der größte Muskel überhaupt im ganzen Körper.
Ja, das sagen Sie jetzt, da weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
Das weiß ich auch nicht. Nee, das weiß ich auch nicht.
Genau. Aber
Sie haben mich gut darauf gelenkt,
ja,
praktisch.
Ja.
Sie haben es im Gestus schon so ein bisschen.
Schade.
Sie haben es sich ein bisschen verraten.
Ich habe mich
dadurch
verraten.
Dadurch kam ich drauf. Also ich habe mir praktisch dieses Gesäß so vorgestellt. Nicht Ihr Gesäß, sondern grundsätzlich.
Trotzdem ein Punkt für Sie. Es ging alles in die richtige Richtung.
Sehr gut.
Sie haben mit der Sachsenklinik gut zu tun. Sie sind gut gebucht seit fast 18 Jahren. Und trotzdem haben Sie noch genügend Zeit für Lebensträume. Ich bezeichne es mal so, ich vermute es mal, dass es so ist. Denn Sie sind der Erfinder vom Theater am Rand. Das liegt im Oderbruch in Zollbrücke. Und das klingt für mich, dieses Projekt, ohne dass ich es gesehen habe, für mich nach Lebenstraum.
Wahrscheinlich ist es sowas. Ich habe das nicht selber erfunden, also nicht alleine erfunden. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine künstlerische Partnerschaft zwischen Tobias Morgenstern, einem begnadeten Akkordeonisten, und mir. Mhm. Und das Ganze ist wieder wie aus einem Zufall entstanden. Wir wollten ein Stück machen, hatten die Rechte nicht und dann haben wir gesagt, Morgenstern, dann spielen wir es hier bei dir im Wohnzimmer, hier merkt es keiner. Und das war da draußen im Oderbruch. Und dann haben wir einfach nicht aufgehört zu spielen, weil der künstlerische Impuls so stark war, dieses Stück spielen zu wollen. So, und dann kamen immer mehr Leute, und dann haben wir das Theater in seinem Wohnzimmer umgebaut, und dann war am Schluss nur noch eine Wand übrig und dahinter war es Oderbruch und dann sind wir raus auf die Wiese und haben auf einmal gemerkt, was der Mond und die Sterne und der Abendwind, die Nähe zum Fluss, zur Oder, was das mit uns macht und den Zuschauern macht. Und da haben wir uns gedacht, okay, dann bauen wir jetzt mal ein richtiges Theater. Und jetzt steht da ein Haus für 200 Leute aus großen, dicken Eichen, komplett aus Holz. Im Sommer kann man es nach drei Seiten öffnen. Und es gibt Inszenierungen, da kommen Ursula Karusheit.
Ich wollte gerade sagen, die haben sie auch schon
Bogarte,
abgeworben.
Morgenstern und ich kommen praktisch vom Horizont.
Und genau das, ich war leider noch nicht dort, aber ich habe es mir in einem YouTube-Clip angeschaut und ich fand das sehr, sehr charmant und romantisch auch irgendwie.
Ist es auch, es ist romantisch, aber es ist nicht idyllisch. Aber es ist einfach, man kann dort alle elementaren Lebensfragen, kann man dort irgendwie draußen in der Natur, mit der Natur. Wir holen praktisch die Natur ins Haus. Und das ist irgendwie, das ist eine Entdeckung. Das wusste ich vorher nicht, was das mit mir als Schauspieler macht und was das mit den Zuschauern macht.
Ich merke schon, welche Emotionen das in Ihnen auslöst. Stimmt es wirklich, dass man bei diesem Theater keinen Eintritt bezahlt?
Genau, es fing so an, dass nur Freunde kamen. Ist ja klar.
Wer soll, ach so.
Kannte uns ja keiner und so. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das mit dem, dann machen wir es. Dann entscheiden die danach, wie viel ihnen das wert ist.
Okay,
so,
und kommen Sie damit klar?
Damit kommen wir klar. Es hängt einfach auch zusammen mit der Sozialstruktur vom Oderbruch. Da kann man nicht 30 Euro Eintritt nehmen für ein Theater. Das würde nicht funktionieren. Und so ist es, dass die Leute, die viel Geld haben, die geben viel und die anderen können nicht so viel. Und ein paar Idioten gibt es natürlich auch, die geizig sind. Aber die Mehrheit, die übergroße Mehrheit, weiß, was Kunst wert ist. Und das ein Theater zu führen, einfach teuer ist, ja.
Und Sie wollen außerdem auch noch das erste nachhaltige Theater in Deutschland sein. Wie begründen Sie das?
Na, wir sind so ein bisschen Radikalökologen. Wir haben, glaube ich, 25.000, 30.000 Zuschauer im Jahr und wir brauchen für die kein Wasser weiter in der Toilettenspülung. Wir haben, das ist jetzt nicht zum Lachen. Das ist weltrettend, weltrettend. Wir haben, die Leute gehen bei uns auf die Toilette und es gibt kein Wasser zum Spülen. So, und das ist ein Thüringer Unternehmer, der hat die entwickelt. Die sehen genauso aus wie Toiletten, sind ein bisschen anders konstruiert. So, und das funktioniert super. Und die Leute lassen was Nützliches da, was man einer Nutzung zuführen kann.
Also eine Toilette ohne
Wasser.
Ohne Wasser.
Ohne Wasser. Für sowohl als auch. Und die Leute kriegen bei uns fürs Flüssige 6 Cent und fürs Feste 10 Cent.
Zurück.
Ja, können Sie sich mitnehmen. Trockentrenntoiletten heißt das.
Bitte?
Trockentrenntoiletten.
Aha. Mhm. Und was spielen Sie da gerade?
Jetzt spiele ich, jetzt im Februar fangen wir wieder an und da spiele ich Ende Gelände. Da geht es um den Tod. So ein sehr, sehr lustige Arten, wie man zu Tode kommen kann. Man lacht sich tot. So, und dann gibt es dazu Nachrufe, die Sterbende auf sich selbst geschrieben haben im Hospiz. Und das ist sehr eindrucksvoll.
So. Schwarzer Humor ist ja auch
Schwarzer Humor und zugleich das andere. Und da rennen uns die Leute die Bude ein. Da besteht offenbar ein großes Bedürfnis danach, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die ja sonst beiseite gelassen werden.
Herr Rümann, die Chefarztrolle, das Theater am Rand und jetzt noch die Band. Wann sind Sie zu Hause?
Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich da arbeite, wo ich wohne. Als Schauspieler ist man normalerweise nicht da, wo man lebt, oder als Film- oder Fernsehschauspieler. Das heißt, abends bin ich zu Hause. So am Wochenende bin ich oft nicht zu Hause, weil ich entweder Theater spiele oder auch mit der Band unterwegs bin.
Und da muss ich zugeben, als ich gehört habe, Thomas Rühmann Band, da war jetzt Neil Young nicht mein erster Gedanke, den ich mit Ihnen in Verbindung gebracht habe, sondern ich habe erst gedacht, so die Reinhard May Richtung, aber das machen Sie ja auch.
Ich schätze den übrigens sehr, den Reinhard May, wie der das gemacht hat über die Jahre, auch was der für Lieder, auch für Antikriegslieder gemacht hat. Den schätze ich sehr, aber die Musik, die wir machen, ist einfach eine grundsätzlich andere. Es ist auch nicht nur Neil Young, es ist auch Neil Young. Es sind auch schwere E-Gitarren, aber es ist eben auch zum Beispiel Calexico. Ich weiß nicht, ob Sie von Calexico schon mal gehört haben.
Ich mag Band lieber aus so schwarze Musik.
Arizona. Ja, Soul ist mir nicht so gegeben, also das kann ich einfach nicht. So, oder Lamb Chop werden Sie auch nicht kennen, oder The National kennt Radio SAW nicht, weil wird da auch nicht gespielt. In den Formatradios wird das nicht gespielt, sondern das sind einfach sehr hochwertige, schräge, sehr hochwertige, musikalisch sehr, sehr interessante, verspielte Sachen, und die haben mit Mainstream einfach nichts zu tun. Aber wenn die Leute einfach sich in die Gewalt eines Liedes hineinbegeben, und das passiert einfach bei den Konzerten, dann merkt man einfach, wie diese Musik bei den Leuten direkt landet. Und deshalb macht mir das auch so einen totalen Spaß mit dieser Band. Und dann machen wir Texte von Hans Eckart Wenzel. Wir nehmen Wenzel und der schreibt ganz, ganz wunderbare Lieder, und zwar als Dichter. Das sind richtige gedichtete Werke, und auf die setzen wir andere Musik. Also von Mark Knopfler zum Beispiel, den kennt man ja. So, und damit ziehen wir auch wieder rum.
Und Sie haben deshalb so viel Zeit, weil Ihre Töchter schon erwachsen sind?
Genau, meine Töchter sind erwachsen und leben in Berlin. Und mein kleiner Sohn, der hat...
Wie klein ist der denn noch?
Na, der ist ziemlich klein noch.
Oh.
Unter 10.
Ah, so klein? Also.
Mehr sage ich auch nicht.
Frauen denken sich den Rest. Zweiter Frühling, spätes Glück, irgend sowas.
Zweiter Frühling, spätes Glück. Nee, oder so, als ich dann dort wohnte, wo ich jetzt wohne, kam die Postfrau, klingelte, sah meine Frau von oben bis unten an und sagte, hat er sich eine Junge genommen? Ja, das ist sächsische Direktheit.
Ja, wo sie recht hat, hatte sie recht. Kurze Fragen, kurze Antworten. Herr Rümann, das coolste Hotelzimmererlebnis, so als Band.
So als Band?
Erlebt man wahrscheinlich mehr, als wenn man alleinreisender Schauspieler ist.
Also das Coolste war einmal ganz auf dem mecklenburgischen Lande ein Hotelzimmer, wo alles aus Plastik war, und auch das Bett war noch mit einer Gummimatte unterlegt, und die Bettwäsche, die Matratze war eigentlich aus Gummi, und die Bettdecken waren auch aus Gummi.
Hat also der Veranstalter gespart?
Sich nicht vorstellen.
Ja, 50 Euro wahrscheinlich.
Das waren 30 Euro.
Und haben Sie es geschafft, die Nacht dort zu verbringen?
Ganz schlecht.
Kochen oder backen?
Kochen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Bier oder Whisky?
Bier.
Zigarre oder Zigarette?
Weder noch.
Bio oder konventionell?
Bio.
Du oder sie?
Sie.
Nass oder trocken?
Das ist ja eine irre Frage. Trocken.
Facebook oder Twitter?
Facebook, schweren Herzens.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Immer ein trockener Weißwein aus der Pfalz.
Lieblingsfußballverein?
Erster FC Magdeburg.
Wann haben Sie das letzte Mal Herzklopfen gehabt?
Also eigentlich gerade kurz vor dem Auftritt mit der Band, weil wir als erstes einen neuen Song machten und den zum ersten Mal spielten.
Und hat's geklappt?
Hat geklappt. Am Schluss habe ich ein bisschen gehuddelt, aber ich war total glücklich, das geschafft zu haben.
Wohin fahren Sie am liebsten in Urlaub?
Ins Warme.
Ihre Abi-Note?
1.
Och. Was bedeutet für Sie Midlife Crisis?
Erledigt.
Was ist für Sie Luxus?
Gut zu wohnen und es warm zu haben und Licht zu haben, dass die Sonne rein kann.
Schon mal einen IQ-Test gemacht?
Nee, glaube ich auch, wird bei mir nicht so doll sein, denke ich. Aber wenn es ein Messgerät gäbe für emotionale Intelligenz, das, glaube ich, funktioniert bei mir ganz gut.
Wie viele Punkte in Flensburg?
3, nach dem neuen Katalog.
Worauf schauen Sie bei Frauen zuerst?
In die Augen.
Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Und die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Ist länger, als ich gedacht habe.
Na, das ist jetzt auch relativ. Wir wollen mal mit Ihren Maßen messen.
Wie, also wir wollen jetzt eine konkrete Antwort.
Wenn es geht.
Ich bin sehr gern treu.
Ja, welche Sternzeichen sind Sie?
Stier.
Oh, sind Sie aber der Einzige.
Ja, Gott.
Thomas, beziehungsweise Herr Rühmann, das ist jetzt nicht die Thomas Rühmann.
Sie können ruhig Thomas zu mir sagen.
Jetzt am Ende, ne? Das ist jetzt nicht die Thomas Rühmann-Band, dieses Projekt,
nee.
Sugarman.
Nee, sondern das ist ein Trio-Projekt, Sugarman, das bittersüße Märchen des Sisto Rodriguez, musikalisches Projekt mit einer ganz, ganz großartigen Musikergeschichte, die einen umweht, also mich hat sie umgeweht und den Leuten gefällt es auch sehr. Und das ist mit Monika Herold aus Weimar und Jürgen Ehle, dem Gitarristen von Pankow, und ich an den Gitarren. Und wir erzählen eben diese tolle Geschichte und singen seine Songs, unter anderem Sugarman auch im Original, aber wir machen eben auch wieder gewissermaßen falsche Lieder draus, indem wir auf die Musik von Rodriguez zum Beispiel Wolf Biermann setzen, Peter Hux, Danny Duke, also ganz verschiedene Leute, und dadurch rücken die Songs einfach an uns heran. Ich nenne es SM in Magdeburg,
SM
also Sugarman. Ist klar,
okay.
So steht es im Kalender.
Ja.
Und am 19. sind wir in Bernburg im Theater.
Thomas, ich muss sagen, es war wirklich...
Hat es dir gefallen?
Ja. Ach so, ja, schön. ja, Thomas hat... Nein, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
Ja.
Jetzt sind wir ja beim Du.
Dito.
Genau.
Dito.
Und am besten, wir setzen beim nächsten Mal da an, wo wir jetzt aufgehört haben.
Okay, gerne.
Ja. Dann bis Dienstagabend um 21 Uhr.
Als Rolli.
Ja, Roland Heilmann,
ja.
Als Chef der Sachsenklinik. Dankeschön und einen schönen Sonntag noch.
Danke, ebenfalls.
Das war der Serienstar Thomas Rühmann. Seit einer Ewigkeit spielt er Dr. Roland Heilmann in der Serie In aller Freundschaft. Und auch das Interview ist eine kleine Ewigkeit her. Es war Anfang 2016, direkt bei den Dreharbeiten in Leipzig. Und die besten Interviews aus meiner Radioreihe hört ihr sowieso immer auf diesem Kanal alle 2 Wochen. Ich hole sie raus aus dem Interviewarchiv und packe sie rein ins Podcast-Universum. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Sina Peschke Best of Guests gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach ein paar Sternchen dalassen oder auch einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Danke schon mal fürs Zuhören und bis in 14 Tagen. Macht's gut.
Sina Peschke trifft.